Wie wird CBD in Deutschland und in Europa rechtlich eingestuft?
In 2016 wurde CBD verschreibungspflichtig. Also vorher konnte man das in der Apotheke so bekommen, einfach als freiverkäufliches Arzneimittel. Dann wurde es verschreibungspflichtig. Und man hat parallel Nahrungsergänzungsmittel mit CBD toleriert. Viele Hersteller haben ja CBD-Extrakte auf den Markt gebracht. Das sind meistens Extrakte aus Faserhanf, der von Bauern angepflanzt werden kann. Und dann wurde aber gesagt, CBD ist ein neuartiges Lebensmittel oder CBD-Extrakte sind ein neuartiges Lebensmittel, unterliegen der sogenannten Novel Food Verordnung der Europäischen Union. Novel Food, also ein neuartiges Lebensmittel. Und diese Verordnung sagt, dass alle Substanzen, Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel gehören zu den Lebensmitteln. Alle Lebensmittel, die vor April 1997 nicht weit in der EU verbreitet waren und dass dann entsprechende Nachweise geliefert werden müssen, dass die unbedenklich sind. Das ist zurzeit die Diskussion. Deswegen gibt es halt viele Beschlagnahmungen von CBD-Präparaten, weil man sagt, die sind dürfen gar nicht auf dem Markt sein, weil sie haben keine Zulassung als neuartiges Lebensmittel. Und das ist so in den letzten ein, zwei Jahren spielt das eine verstärkte Rolle, auch nicht so im Fokus. Das heißt, wir haben Rechtslage folgendermaßen. CBD ist verschreibungspflichtig, kann vom Arzt verschrieben werden und ist nur wegverhältlich. Bei Nahrungsergänzungsmitteln wird mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass es ein neuartiges Lebensmittel ist und deswegen nicht auf dem Markt sein darf, solange es keine Zulassung gibt dafür. Es gibt bisher keine, also bisher gibt es kein CBD-Präparat, das diese Novel Food Verordnung erfüllt hat. Es gibt aber Firmen, die das machen gerade. Und trotzdem gibt es CBD-Präparate, die erhältlich sind, weil die Behörden auch nicht so schnell hinterherkommen. Ja, das ist so die aktuelle Lage.
Wie ist denn der aktuelle Forschungsstand zu der Wirkung von CBD?
Ja, CBD hat ganz unterschiedliche Wirkungen. Also vielleicht mal vielleicht mal so fünf Stück als Beispiel. CBD bindet an den Cannabinoid-1-Rezeptor, eine Bindungsstelle auf Körperzellen im Organismus. An diese Bindungsstelle bindet auch THC, das psychedelisch wirkt. CBD verändert den Rezeptor aber so, dass THC nicht mehr so gut andocken kann und deswegen wird CBD die psychedelischen Wirkungen von THC hemmen. Das ist zum Beispiel ein Effekt. Ein zweiter Effekt ist der, wir haben körpereigene Cannabinoide, sogenannte Endokannabinoide, die der Körper selbst produziert. Und CBD erhöht den Spiegel des Endokannabinoids Ananamid. Und wenn ich mehr Ananamid habe, dann habe ich mehr Aktivität im Endokannabinoid-System. Und das ist zum Beispiel der Grund dafür, warum es entzündungshemmend sein kann oder auch zum Teil schmerzlindernd sein kann. Dann bindet CBD an sogenannte Vanilloid-Rezeptoren. Auch da macht es bestimmte Wirkungen, auch zum Teil die schmerzhemmenden Wirkungen sind darauf zurückzuführen. CBD hat aber auch zum Beispiel antioxidative Eigenschaften, ja, also dass freie Radikale, die Wirksamkeit von freier Radikale erhöht wird, genauso stark wie Vitamin C, das auch ein Hemmer freier Radikale ist, oder Vitamin E. Also es gibt verschiedene Wirkmechanismen, über die CBD sozusagen im Körper wirkt. Und das ist nicht mehr als 10 und man findet halt immer noch neue Mechanismen, wie CBD wirkt.
Nochmal als einen aktuellen Anlass. Der MDR hat berichtet, dass kanadische Forscher CBD in Form von Mundspülung als Vorbeugung und Therapeutikum gegen das Coronavirus vorgeschlagen haben. Mhm. Was halten Sie denn davon?
Naja, das ist Grundlagenforschung. Das ist nicht die einzige Arbeitsgruppe, die in Kanada, sondern in verschiedene Forschergruppen arbeiten ja daran, zu schauen, gibt es irgendwelche Stoffe, die da sinnvoll eingesetzt werden können. Ich habe da schon auch einen Artikel geschrieben und zwei Aspekte sind interessant. Das eine ist, der Aspekt mit der Mundspülung ist der, dass man weiß, dass ein bestimmter Rezeptor vom Virus gebraucht wird, um in die Zelle einzudringen. Und CBD ist in der Lage, die Anzahl dieser Rezeptoren zu reduzieren. Und da wir wissen, dass das Virus vor allen Dingen über den Nasen-Rachen-Mundbereich eintritt, wäre ja denkbar, dass man CBD eine Mundspülung nimmt. Damit wird die Rezeptorendichte für diesen Rezeptor, den das Virus braucht, reduziert. Und das Virus kann nicht mehr so leicht docken und die Infektion kann nicht mehr so leicht stattfinden. Und das ist so die Idee. Ob das wirklich beim Menschen so der Fall ist, weiß man nicht. Es ist erstmal einfach gut lange Forschung. Die zweite Idee ist die, wir wissen, dass sowohl THC als auch CBD entzündungshemmend wirken, indem sie bestimmte Botenstoffe im Immunsystem Entzündungen fördern, hemmen. Also Namen wie Interleukin 1 oder Tumornekrose Faktor Alpha, Interleukin 6 oder Interleukin 17 oder Interferon Gamma. Und wir wissen von den schweren Covid-19-Fällen, schweren Verläufen, dass es zu einer starken Entzündung kommt, wo diese Botenstoffe vermehrt vom Immunsystem ausgeschüttet werden, nicht nur in der Lunge, sondern auch in anderen Organen starke Entzündung entsteht. Man könnte sich jetzt vorstellen, wenn man jetzt CBD und THC nimmt, dass man diese starke Entzündung hemmen kann. Und die einzigen Medikamente, die man jetzt bei der Corona-Infektion bisher so wirksam einsetzt, sind wirklich auch entzündungshemmende Substanzen, die diesen Zytokinsturm, so nennt man das, also Zytokine sind diese Botenstoffe, reduzieren. Diese Aktivität ist, also das sind die zwei Ansätze. Also einerseits Reduzierung der Infektiosität, also Reduzierung der Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, Reduzierung der Rezeptoren, die das Virus braucht, und wenn die Infektion da ist, Reduzierung der starken Infektionen, die auftreten können. Ob das bei Menschen umsetzbar ist, weiß man nicht, noch keine klinischen Studien gibt.
Gibt es denn Ambitionen, dass solche Studien demnächst, also auch aufgrund der aktuellen Dringlichkeit, durchgeführt werden? Oder ist da CBD bzw. THC immer noch irgendwie in so einer Stigmatisierung gefangen, dass es als Rauschgift gilt?
Ja, ich glaube, das ist nicht das Problem, sondern das Problem ist eher so, dass man THC und CBD nicht patentieren kann und dass Forschung am Menschen teuer ist. Also wenn Sie jetzt eine Studie durchführen wollen, dann brauchen Sie mal ein paar Millionen Euro, um das durchzuführen und das nachzuweisen, ob das stimmt oder nicht. Und wer sollte denn das bezahlen? Eigentlich wird es ein pharmazeutischer Unternehmer nur machen, wenn er eine Substanz hat, die patentierbar ist, wo er dann danach entsprechend Geld verdienen kann. Und das wird er bei THC und CBD nicht machen, weil er wird dann nichts verdienen können, weil das kann ja jeder sozusagen dann verwenden. Das ist grundsätzlich übrigens ein Problem zur Forschung mit Cannabis und CBD, dass es einfach eine frei verfügbare Substanz ist und das Interesse der Pharmaindustrie nicht so groß ist, eine Substanz zu beforschen, die nicht patentierbar ist, wo nachher das Geld für die Forschung dann auch wieder reinkommt.
Wie werden momentan dann die Forschung finanziert? Also, oder gibt es dann überhaupt gerade finanzierte Studien für Cannabis und CBD?
Ja, es ist unterschiedlich. Also zum Beispiel hat der Staat Kalifornien irgendwann entschieden, ein Cannabis-Programm aufzulegen, hat ein Institut gegründet, hat dem Institut Geld gegeben und hat gesagt, mal. Ja, und dann wurde dort gemacht, und zwar staatlich geförderte Forschung. Dann gibt es teilweise Universitäten, die Geld bereitstellen. Das sind dann aber meist kleine Studien, also mit 5, 10, 20 Teilnehmern, weil man größere Studien nicht machen kann, weil man da ein größeres Budget braucht. In Deutschland ist es so, es gibt so gut wie kein Geld, was bereitgestellt wird. Es müsste zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft, das sind öffentliche Gelder, die dort verwendet werden, da kann man Anträge stellen für Forschung. Und es ist extrem schwierig, für Cannabisforschung öffentliche Gelder zu bekommen. Das müsste geändert werden, damit man dann wirklich mehr weiß. Also wir wissen ja, dass THC und CBD ein großes therapeutisches Potenzial hat. Es wird auch immer beklagt, dass zu wenig klinische Daten da sind, also zu wenig die Forschungslage nicht gut ist. Aber gleichzeitig wird kein Geld bereitgestellt und es müsste öffentliches Geld sein. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass es geht ja um die Gesundheit der Bevölkerung. Das heißt, den Menschen in Deutschland oder weltweit eine neue Therapie eröffnen könnte, nachgewiesen durch klinische Studien, dann müsste ich auch als öffentliche Hand sagen, okay, dann veröffentlichen. Weil es gibt Wissenschaftler, die wollen forschen, die wollen da was machen und dann muss man denen auch Geld geben. Oder Firmen, die Cannabisblüten oder Extrakte so herstellen, schließen sich zusammen und fördern gemeinsam Studien und profitieren dann alle.
Sie sind ja auch in der Internationalen Arbeitsgemeinschaft für Cannabinoide Medikamente. Wie sieht denn so eine Lobbyarbeit dann aus, um die Regierungen dazu zu bewegen, in diesen Forschungsbereich mehr zu investieren?
Nicht so einfach. Also was wir als IHZM machen, ist, dass wir zum einen durch unser Newsletter zum Beispiel sachliche Informationen bereitstellen. Also dass wir zeigen, was gibt es denn schon an Emissionen in der Grundlagenforschung, klinischen Forschung, dass wir so richtig das publizieren. Und mittlerweile gibt es eine Datenbank in mehreren Sprachen, wo man da versuchen kann, okay, was gibt es denn zu, was ich Autismus und CBD, was gibt es zu Schmerzen oder Migräne und THC, was, ne, kann man dann also suchen, was es schon gibt. Und dann wird man auch Fallberichte publiziert, vielleicht den einen oder anderen Forscher an der Uni anregt, mal einen Forschungsantrag zu stellen, um da zu forschen. Es gibt eine Zeitschrift, die wir rausgeben, wo Forschungsergebnisse publiziert werden. Wir machen Kongresse, damit sich Wissenschaftler austauschen, Ideen austauschen und sich gegenseitig inspirieren. Was wir als IHZM nicht machen können, ist sozusagen politische Arbeit auf nationaler Ebene. Also was wir schon mal machen, ist, was weiß ich, eine Stellungnahme für eine übernationale Organisation wie die WHO oder sowas. Ja, das machen wir. Aber wir können jetzt nicht sozusagen als wissenschaftliche Gesellschaft Einfluss auf eine politische Initiative in einem bestimmten Land nehmen. Da gibt es aber dann oft lokale Initiativen. In Deutschland gibt es ja die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin, die dann eher so politisch dann auch aktiv sind. Als IHZM verstehen wir uns als wissenschaftliche Gesellschaft, die den wissenschaftlichen Austausch.
Welches Problem sollte denn in Bezug auf CBD Ihrer Meinung nach nochmal mehr Aufmerksamkeit erhalten?
Oh, da gibt es eine Menge. Also was ich wichtig finde, ist, dass man gegenwärtig nicht aus dem Verkehr zieht. Also, zurzeit ist der Druck so groß, dass man als Patient, der sich selbst behandeln möchte, immer schwerer drankommt, weil eben diese Novel Food Verordnung existiert. Die müsste man ändern. Da müsste man sagen, nein, wir lassen CBD als Nahrungsergänzungsmittel bestehen. Wir wollen aber sicherstellen, dass die Qualität gut ist. Das heißt, es müssen Analysezertifikate vorliegen, damit man nicht als Verbraucher irgendein ein Produkt kauft, was nicht hält, was es verspricht. Also es gibt Untersuchungen in den USA zum Beispiel, dass oft gar nicht das so in dem Maße drin ist an THC, CBD und anderen Stoffen, was draufsteht. Ja, das muss natürlich gebessert werden. Aber irgendwie sehe ich zurzeit, dass die Möglichkeit, an CBD zu kommen, immer mehr zurückgedrängt wird. Und dem muss entgegengewirkt werden. Also ich wünsche mir zum Beispiel eine Regelung wie in Australien, dass man das differenziert. Kleine Dosen frei verfügbar, größere Dosen Arzneimittel und dann alles transparent und mit entsprechend Informationen zu Inhaltsstoffen, Reinheit und so weiter. Das finde ich wichtig. Und keine Firmen gibt, die da in dem Bereich selber forschen, wäre es notwendig, dass man zum Beispiel diese Forschung, die begonnen worden ist zu CBD und Schizophrenie zum Beispiel, dass man da weiter staatliche Förderung eint, damit das auch verschrieben werden kann und die Krankenkassen es bezahlen, dass die Leute sich das leisten können.